Shortlist. Namen, die Schlagzeilen machen. Diskutiert von Marc Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1. Präsentiert von der Lienhardt und Partner Privatbank Zürich. Private Banking, Immobilien, Vorsorge. Im Dienst von Ihrem Vermögen seit 1868.
Willkommen zu der Sendung heute mit diesen Namen. Uli Forte, kaum angefangen, ist er schon wieder weg, der Trainer vom FC Winterthur. Hartmut Attenhofer, ein Zürcher SP-Urgestein, verlässt die Partei im Streit, hat man können lesen. Und Laurence Degas, nach einem Jahrhunderttraum im berühmtesten Museum der Welt, ist die Louvre-Direktorin in Erklärungsnot. Und es fällt ihm noch ab und zu auf bei so spektakulären Raubgeschichten. Das Publikum, die Leute scheinen sich ein bisschen zu solidarisieren mit diesen Räubern. Man hat gewisse Sympathien, ob schon, dass das ein absolut schweres Verbrechen ist an der Kultur der Menschheit.
Ja, ich glaube, es gibt zwei Realitäten. Frankreich ist unter Kälteschock, habe ich irgendwo gelesen. Ich meine, es geht schon ein bisschen an die Substanz. Sind die Schmuckstücke von der Königin und auch vom Napoleon natürlich. Und auf der anderen Seite, ja, es ist natürlich wie im Film, es hat keine Tote gegeben, es hat keine Verletzung gegeben, es ist sehr elegant. 7 Minuten, musst du es auch anbringen. Dann natürlich Louvre, das berühmteste Museum der Welt. Also von dem her sind gleich zwei verschiedene Interessen, die aufeinanderprallen.
Also wir sind ja beide schon im Louvre gewesen. Du sicher mehrmals. Sicher auch zweimal. Und man hat ja dort schon das Gefühl, wenn man reingeht, man ist unter ständiger Beobachtung. Man hat das Gefühl, wenn ich nach einem Glaskasten hergehe, wo die Mona Lisa drin ist, dann kommt schon ein Sonderkommando und verhaftet die quasi. Also man hat das Gefühl, das Museum ist nicht einnehmbar. Und jetzt machen sie das auf eine so eine schnelle, unbürokratische, lockere Art und Weise. Das erstaunt doch auch.
Ja, wenn man es dann genau anschaut, ich glaube, in dem ganzen Flügel, wo das passiert hat, ist nur ein Drittel von allen Vitrinen mit der Videokamera überwacht. Und das andere ist natürlich, sie fahren hin mit dem Stapelgerät, gehen hinten zu einem Fenster rein, wo nicht einmal doppelverglasig ist. Also es wirkt dann natürlich im Nachhinein immer sehr dilettantisch. Aber das ist natürlich überall so. Aber in einem anderen Museum, wenn du natürlich zurückverfolgst, musst du sagen, dort hat es eine Schwäche gehabt und dort hat es eine Schwäche gehabt. Also von dem her muss man das Museum vielleicht auch ein bisschen entschuldigen. Aber ich habe heute Morgen schon wieder gelesen, das nächste Museum in Frankreich ist überfallen worden. Es passiert natürlich jetzt eins nach dem anderen, wie man sieht, der Staat hat da eine Schwäche und die Sachen sind zu wenig kontrolliert. Es sind natürlich auch immer zwei verschiedene Interessen. Das Interesse vom Publikum, wo alles wo sehen und natürlich auf der anderen Seite das Sicherheitsinteresse.
Ja, und es sind ja Sachen, die es nur einmal gibt. Oder? Wenn die weg sind, dann hofft man natürlich, dass man es wieder findet. Aber wenn man es nicht findet und die Sachen eingeschmolzen werden, rausgelöst werden, zerstört werden, dann ist eben nicht etwas kaputt, das man versichern kann. Das ist etwas kaputt, das es nie mehr geben wird, das aus einer vergangenen Zeit doch ein Zeitzeugen ist und irgendetwas, das einem in eine andere Zeit katapultiert und etwas aussagt. Also es ist schon mehr wert als einfach nur finanzieller Schaden.
Ja, und in Frankreich ist, glaube ich, schon, das Land ist ja jetzt ein bisschen angeschlagen, oder? Ist ja völlig bankrott, mit der Regierung immer Probleme und jetzt passiert noch der Schmuck vom Napoleon. Also mehr geht ja eigentlich nicht aus dem berühmtesten Gebäude der Welt. Aber wenn man ein zurückschauen. Die Mona Lisa, die du erwähnt hast, ist glaube ich 1911 auch mal geklaut worden. Wir müssen da nicht hochmütig sein gegenüber den Franzosen. Wir haben etwas anderes in Zürich. 2008 Bürle-Museum sind die, glaube ich, auch 4 oder 6 Gemälde weggekommen. Glücklicherweise sind sie später wieder gefunden worden. Also in vielen Raubüberfällen oder in verschiedenen so Diebstählen sind die Sachen wieder vorgekommen. Aber das ist keine Sicherheitskante.
Und es sind doch auch die Filme, die wir immer alle zusammen gerne geschaut haben. Die Olsenbande, machst du dich noch erinnern?
Ja, natürlich.
Unglaublich genial, ich habe es geliebt als Kind, wie die präzise etwas abgewickelt. Also dort müssen wir als Gesellschaft schon ein bisschen aufpassen, dass wir ein Verbrechen noch ein Verbrechen sein lassen und nicht plötzlich irgendwie viel von Freude haben und schon den nächsten Netflix-Stoff vermuten.
Ja, ich glaube, die Freude hält sich jetzt auch schon ein bisschen in Grenzen. Also man hat alle Franzosen im falschen Moment am falschen Ort getroffen. Oder? Also das Selbstbewusstsein von der Grande Nation ist natürlich sehr, sehr angeschlagen und jetzt passiert noch das. Oder? Und ich glaube, das ist jetzt nicht so eine gute Geschichte für das Selbstbewusstsein der Franzosen. Ist ja noch interessant, vor einem Jahr Olympiaden, oder? Das ist natürlich alles top gewesen. Besser geht es nicht, das war eine der schönsten Eröffnungen gewesen, wenn nicht überhaupt die schönste überhaupt. Da hat man das Gefühl gehabt, sie sind jetzt ganz oben. Und jetzt, ein Jahr später, ist eigentlich das alles ein bisschen zerbrochen. Und der Diebstahl hat natürlich einfach nochmal einen Gut drauf gegeben.
Und vielleicht ist der Diebstahl auch nur möglich gewesen, dank dem. Also, es ist ja wahnsinnig, was im Moment abgeht in Frankreich. Der Emmanuel Macron, einst der grosse Emmanuel Macron, wird vom Donald Trump abgeputzt und nicht ernst genommen. Der Nicolas Sarkozy ist im Gefängnis. Es brennt in Paris. Wir haben Demonstrationen mit Banlieue, die man schon länger nicht mehr im Griff hat. Also, La Grande Nation ist jetzt mit dem Coup natürlich total angeschlagen. Also, eigentlich nicht mehr eben Grand.
Ja, und Franzosen legen ja sehr viel Wert auf das Selbstbild. Du hast den Macron angesprochen. Der Macron ist ein Superstar außerhalb von Frankreich. Aber in Frankreich selber, es hat ja ein Bild gegeben von etwa 3-4 Wochen, wo er allein den Seine entlang läuft. Oder? Und das hat ja alles ein bisschen symbolisiert, die Einsamkeit vom Präsidenten, wo eigentlich jegliche, der Kaiser mit der nackten Kaiser ohne Kleider, wo jegliche Macht verloren hat. Oder? Und da, ich glaube, das ist ein bisschen die Realität in Frankreich. Oder? Und ich meine, Frankreich realisiert man jetzt langsam, ist der kranke Mann in der EU. Oder? Man hat ja früher immer gesagt, Italiener und so, aber denen geht es viel, viel besser. Und Deutschland ist auch nicht so gut. Aber Frankreich ist wirklich das grosse Problem im Moment. Und jetzt kommt eben noch so etwas Symbolträchtiges dazu.
Also wir wünschen natürlich der Grande Nation alles Gute. Wir haben gerne Frankreich.
Wir haben Frankreich natürlich. Wir haben Frankreich sehr gerne. Und wir hoffen natürlich auch, dass die Sachen wieder führen können.
Also, ja, absolut.
Das Krone, das war noch interessant. Die Krone von der Königin, die haben sie noch gefunden. Die ist, glaube ich, dann zerbrochen gewesen, aber die kann man alle reparieren. Das war eigentlich das Hauptstück gewesen. Aber vom Napoleon sind ein paar Sachen weggekommen. Es hat eine Auflistung gehabt, in einer Zeitung gestern. Ein Großteil von diesen Diebstählen haben sich dann irgendwo wieder aufgelöst.
Du kannst sie nicht verkaufen. So.
Ja, aber du kannst sie einschmelzen. Das ist natürlich
das Problem.
Das ist das Problem.
Das ist das Problem. Also, genau. Gehen wir zu unserem nächsten Namen auf der Liste. Es war plötzlich eine Schlagzeile gewesen und die ist recht eingefahren. Hartmut Attenhofer ist ein SP-Urgestein. Ich glaube, seit 50 Jahren ist er in dieser Partei. Nicht ein Hinterbänkler, sondern einer, der auch etwas bewegt hat dort schlussendlich. Und der verlässt die Partei. Und das braucht doch viel, bis man eine Partei verlässt, wenn man so lange dabei ist. Wenn man so viel ausgehalten hat, ist ja nicht erst jetzt, dass sich eine SP verändert. Die hat ja schon einen langen Weg hinter sich. Ich kann mich erinnern, meine beiden Grossväter, beide in der SP, beide noch zu Lebzeiten zu der SP austreten. Genau eigentlich mit der ähnlichen Begründung, wie da der Hartmut Attenhofer raus ist. Also es hätte Menge Gelegenheit gegeben, rauszugehen, aber jetzt scheint die Partei auf einem Weg zu sein, der nicht mehr geht.
Ja, und wir haben natürlich die alte SP der Stadt Zürich, Bruno Kammerer, SP würde ich jetzt sagen, die ist schon ein bisschen vorbei, oder? Und wenn wir jetzt die SP in der Stadt anschauen, hat man manchmal schon ein bisschen den Eindruck, sie politisiert an ihrer Urklientel, am Arbeiter, was es heute nicht mehr so gibt, auch ein bisschen vorbei, oder? Und die SP ist eine soziale Partei, vor allem sich selber gegenüber, oder? Und ihren eigenen Wählerinnen und Wählern. Und das ist ein bisschen schade, oder? Und
gut, das ist jede Partei,
hat ihre Klientel, aber bei der SP ist natürlich schon noch extrem. Also, dass sie sich eigentlich von diesen Grundsätzen, oder, dass sie eigentlich den Schwächeren helfen wollen, dass sie den Arbeitnehmer helfen wollen, schon weit entfernt hat. Ich meine, es gibt, glaube ich, keine Partei, die so viele Millionäre hat wie die SP.
Ja, aber es gibt auch ganz wenige Parteien mit der Ausnahme von der SVP in ihrer Riesendimension, aber die einzige andere Partei, die noch wächst, ist im Moment die SP.
Ja, natürlich. Ja, ist natürlich das Gegenstück auch auf der SVP.
Also, aber dann muss man ehrlich sagen, die machen es so offenbar richtig. Es ist nicht meine Politik, aber offenbar machen sie es richtig.
Ja, natürlich. Also das ist jetzt ein interessanter Fall. Er ist ja austreten wegen dieser ganzen Gaza-Geschichte. Oder?
Dort hat es ihm den Nucki rausgetragen.
Ja, hat ihm den Nucki rausgetragen. Ich bin da ja am 1. Mai gegangen und das habe ich schon noch interessant gefunden auf dem Helvetia-Platz. Oder früher war natürlich gewesen, wir haben mehr Ferien oder wir haben mehr Recht für die Arbeiter und weiss Gott was. Jetzt ist ein Thema, das dominiert hat, das ist Gaza oder freies Gaza. Das hat ja mit der SP von der Stadt Zürich überhaupt nichts zu tun, oder? Und dort habe ich schon gefunden, ich meine, da müsste eigentlich Parteileitung unterbinden, dass plötzlich so ein Konflikt alles überdeckt, wo eigentlich für das, wo die Partei steht, oder? Und ich habe den Attenhofer schon ein bisschen begreifen, oder? Dass natürlich die Werte, die er vertreten hat in seiner Karriere, dass er das Gefühl hat, die sind verraten worden oder werden gar nicht mehr berücksichtigt.
Ich glaube aber, es gibt gar keine starke Parteileitung. Es ist so ein bisschen eine Dynamik dort, eine ideologische Dynamik, die passiert einfach, die gar nicht mehr kanalisiert wird.
Ja, natürlich. Weil,
das ist ja das Einfachste. Ich meine, es gibt ja keine zwei Meinungen bei dieser Demonstration in Bern. Du kannst ja gerade demonstrieren, aber wenn du eine Stadt kurz und klein schlägst, primitivst, auf kleinste Unternehmen, Unternehmer, die eigentlich deine Klientel wären, denen die Scheiben einschlägst, denen die Hütte anzündest etc., da gibt es ja keine zwei Meinungen. Da gibt es nur eins, sofort verurteilen. Und das hat die SP-Spitze tatsächlich nicht gemacht. Also entweder hat die gar nichts zu sagen oder sie ist ideologisch genau auf dieser Linie. Und dann verstehe ich natürlich ihn.
Ja, den verstehe ich völlig, oder? Und ich meine, man muss ja sehen, die Demo haben ja die USO aufgerufen gehabt, oder? Also, der hat natürlich die USO aber eine gewisse Verantwortung. Und wenn man jetzt ein bisschen mit offenen Augen durch Zürich durchläuft, dann siehst du überall Aufrufe an die Demo in Bern. Wo steht, kommen dann und dann, am 2 zum Beispiel nach Bern, wir haben eine grosse Gaza-Demo. Und das ist natürlich schon ein bisschen das Problem, dass eine Partei, ich sage ja immer in Zürich, es ist ja die grösste, ist eigentlich die Staatspartei von der Stadt Zürich, ist die SP, ist die grösste Partei und hat auch eine gewisse Verantwortung eben auch gegenüber Leuten, die nicht in der SP sind, oder? Und das ist ja das Problem in der Stadt Zürich, dass die SP eigentlich nur ihre, als staatstragende Partei, nur ihre eigene Klientel berücksichtigt. Das ist jetzt in dem Fall
genau.
Die Velofahrer oder weiss Gott was. Es gibt natürlich auch Leute, die mit dem Auto rumfahren. Und da sehen wir ja die Politik von der Verbrander. Verbrander macht eine völlig ideologische Politik in Zürich. Dabei als Stadträtin müsste sie ja eigentlich für alle, die hier in der Stadt sind, mehr oder weniger da sind.
Sie ist nicht mehr dialogfähig. Weißt du, ein Nottenhofer oder ohne Mario Fehr, die sind ja dialogfähig. Mit denen kannst du ja hinter den Kulissen, logisch, in der Öffentlichkeit ist dann auch immer etwas anderes. Da geht es natürlich dann auch darum, ums Profilieren. Aber hinter den Kulissen haben doch die immer auch Handboten, sind doch die auf der Suche nach Kompromiss gewesen. Und das geht ja mit dieser Ideologisierung völlig flöten. Egal übrigens in welchem politischen Spektrum. Aber die SP ist hier dort auf einem ganz komischen Dampfer. Verlässt nämlich zu kämpfen für Bützer, schon länger verlassen, und geht eigentlich so in einen internationalen Groove hinein und spielt dort meiner Meinung nach ganz eine schräge Lage.
Ja, natürlich, den Bützer gibt es ja gar nicht mehr, oder den Bützer Welthüter.
Ja, den gäbe es eben schon.
Ja, und der Welthüter SVP, oder?
Warum?
Ja,
weil
er heimatlos
ist.
Ja klar, wie natürlich die SP heute, das sind Akademiker, sind besser verdient. Ja,
genau.
Und wie hat noch ausgelacht? Also ist mir schon in den 80er Jahren, bin ich mal eingeladen gewesen, irgendwie in Schaffhausen, irgendwie müssen wir in einer Disco Platten auflegen, so eine SP-Veranstaltung. Und dann war ein Bützer und alle die SPler, die natürlich Lehrer waren, haben den Bützer komisch angeschaut. Da habe ich gefunden, ja gut, der Bützer wäre eigentlich der Ur-SPler, oder? Und das Problem ist schon, ich meine, man sieht es ja bei dieser berühmten Badmintonhalle im Kreis 5. Ja, muss ich jetzt sagen, oder? Ich meine, die Badmintonhalle hat jetzt 20'000 Leute, die dort hin können spielen.
Ja.
Das ist eine soziale Institution, würde ich jetzt mal sagen, oder?
Aber 20'000 Leute haben keine Chance gegen ein Velo.
Gegen ein Velo, ja. Und
das Velo
durch muss
die Halle weg.
Gegen
und dann ist der fertig,
ja,
oder?
Ja, gegen einen Verbrander, der sagt, man muss jetzt irgendwie dort einen Aufstieg machen oder eine Baumaschine anstellen. Und dann glaube ich eben, nehmen wir jetzt den Lettergeber, der ja Kolumnist ist bei Radio 1, ist SP, ist Stadtpräsident gewesen. Der wäre jetzt ein Politiker gewesen, der einer fürs Wohl denkt hat und vielleicht denkt hat, wir müssen einen Kompromiss finden.
Sicher,
oder?
Man wird doch einen Kompromiss finden, wenn man ihn nicht findet. Stell dir mal vor, statt einem Veloweg wäre dort eine ZKB oder UBS-Filiale hergekommen. Die hätten die Türen gedreht. Die Badminton-Halter, die wären noch aufgestockt worden.
Ja, genau. Also zwei Vorwürfe. Bei dieser Gaza-Geschichte ist ganz klar, das ist mir aufgefallen am 1. Mai, dass die SP dominiert wird von dem Gaza-Thema, wo eigentlich gar nicht ihr Thema ist. Aber irgendeine so eine Minderheit hat jetzt die gehabt. Und man hat es jetzt auch gesehen in Bern bei der ganz grossen Demo, die SP ist sprachlos. Ich meine, ist ja kein Wort der Entschuldigung oder irgendetwas.
Man hat Angst, oder
ja,
was?
Ja, Angst allweg oder ist gleicher Meinung. Und zweit ist natürlich, und da meine ich jetzt eine Stadtpolitik in Zürich, dass eigentlich die SP als grösste Partei, das glaube ich einfach, hat die staats- oder stadttragende Rolle, dass sie auch Interessen von anderen Leuten.
Sie sind keine Oppositionspartei.
Ja, sie ist eine Regierungspartei. Ja, und du bist eine andere Funktion. Oder auch die Verbrander, die wir vorhin zitiert haben. Die müssen natürlich die Funktion auch das Interesse von der Autofahrer oder so auch noch ein bisschen mit berücksichtigen. Und da kannst du nicht immer nur deine Klientel irgendwie berücksichtigen. Und das ist eben das grosse Problem. Und da finde ich jetzt eben bei dieser Badmintonhalle finde ich schon einen interessanten Konflikt, dass du einfach sagst, nein, wir machen das wegen der Velofahrer, interessiert uns nicht, dass die 20'000 Leute keine Heimat mehr haben. Das ist nicht unser Problem, oder? Und das ist falsch gedacht. Und ich glaube, Politiker voran, Estermann, Ledergerber, behaupte ich jetzt einfach mal, die hätten da anders reagiert.
Aber auch einer von uns auch kritisiert, Raphael Golta. Ja. Auch so einer. Mit solchen kannst du doch reden. Das sind doch irgendwie SPler, wo du kannst anderer Meinung sein, aber gleich schlussendlich zusammen probierst, einen Dialog zu finden und einen Kompromiss zu finden und eine Lösung zu finden, die möglichst natürlich vielen in dieser Stadt schmeckt oder einigermaßen wenigstens funktioniert.
Ja, ich bleibe zu hoffen, wenn der Raphael Golta gewählt wird. Das Problem ist natürlich dort wieder ein anderes. Du hast so einen extremen Gemeinderat, so ein extremes Parlament und da sind ja die Parteien, die AL, die absolute Opposition. Aber das ist ja in Ordnung, das ist eine Oppositionspartei. Du hast die Grünen und du hast die SP. Und die streiten sich eigentlich darum, wer ist noch linker als die
ja,
anderen.
Genau, oder? Das ist das Problem.
Oder? Und die treiben natürlich den Stadtrat vor sich her, oder? Ja. Mit Ausnahme von Verbrander, wo sie jetzt eigentlich geschafft hat, die Exekutive. Und das ist das Riesenproblem in Zürich, dass eigentlich die Minderheit im Gemeinderat am Schluss die ganze Politik von der Stadt bestimmt. Und wie die Stadt Zürich halt so eine wichtige und grosse Stadt ist, im Prinzip hat das dann Ausstrahlung auf das ganze Land, oder? Und das ist ein Riesenproblem. Und ich begreife jetzt den Austritt. Der hat sicher sehr lange mit sich gerungen.
Du gehst nicht einfach nach 50 Jahren.
Nein, das machst du nicht, oder? Der Mario Fea hat es auch gemacht, das ist eine andere Situation gewesen. Aber da hat sich der sicher sehr, sehr lange überlegt, wie er auch innerhalb von der Partei keine Stimme gehabt hat.
Gehen wir zum Schluss noch zum Uli Forte, aber zuerst Werbung.
Werte erhalten, Zukunft gestalten. Mit Lienhardt und Partner, Privatbank Zürich. Ihre vertrauensvolle Partner für individuelles Private Banking, intelligente Immobilienlösungen und vorausschauende Vorsorge. Diskret, persönlich, unabhängig. Lienhardt und Partner, Privatbank Zürich. Im Dienst von Ihrem Vermögen. Seit 1868.
Uli Forte, er tut einem fast ein bisschen leid. Überall kommt er, wird er geholt, wenn es irgendwie nicht funktioniert. Dann ist er der Feuerwehrmann, schaut, dass es einigermaßen geht. Und dann funktioniert plötzlich alles nicht mehr und er ist wieder weg vom Fenster. Ich mag den Typ extrem gut. Der Uli Forte ist irgendwie ein Gradliniger, hat auch eine Bernerin als Frau, vielleicht hilft das auch noch, hilft das auch noch ein bisschen. Also gut, aber ich verstehe auch Winterthur, da hast du jetzt einfach müssen handeln.
Ja, also ich meine, wir tun jetzt den ABBA-Titel nicht mehr zitieren, aber es stimmt natürlich.
Der Winner takes it all.
Der Winner takes it all. Der Loser hast du voll. Es gibt ja dann 3-4 Strophen, die immer in einer Variante kommen, aber es läuft immer aufs Gleiche aus. Der Gewinner gewinnt immer und der Verlierer hat einfach kein Argument mehr und das ist in dem Fall auch, es ist schade wegen Uli Forte, er ist einfach ein super Typ und er ist ja nicht so erfolglos, er hat ja zweimal den Cup gewonnen und gleich sagt, glaube ich, geht's in dem FCZ,
ja,
oder?
Ja, aber es ist immer ein bisschen das gleiche Spiel.
Und hat, muss man jetzt auch noch fairerweise sagen, hat den Aufstieg, also er konnte oben bleiben mit dem FC Winterthur, das war eine riesen Leistung in der letzten Saison.
Eben, genau. Aber nachher funktioniert es plötzlich einfach nicht mehr und es ist immer das gleiche Spiel. Und das ist natürlich die Frage, also niemand, der in der Oberhälfte von der Tabelle spielt, würde Uli Forte holen als Trainer. Das ist ja so ein bisschen Image, oder?
Ja, ist der Feuerwehrmann, oder?
Aber der muss jetzt irgendwie ein bisschen mit dem gehen und solche Verträge machen, dass du einfach schnell gehst, gehen retten und nachher wieder verreisest, oder?
Ja, jetzt sagen wir doch ehrlich, ist ein scheiß Job, oder?
Offenbar hat er gleich eine gewisse Faszination. Ich kann das nicht sagen, ich bin ja dort nicht in der Kabine. Ich könnte mir einfach vorstellen, dass das Wort von Uli Forte schnelleres Ablaufdatum hat als andere Trainer. Vielleicht hat er weniger verschiedene Motivationsvarianten und erreicht er schneller als andere die Kabine, wie man so schön sagt, nicht mehr. Und dort passiert dann schlussendlich das, was draussen läuft.
Gut, aber dann wäre ja die letzte Saison der Widerspruch. Dort hat er ja die Leute irgendwie noch erreicht, seine Spieler. Was du oben geblieben sind.
Aber das
Verfalldatum ist relativ
stark. Ich kann auch nicht beurteilen, der hat ja auch Leistungsträger wahrscheinlich nicht mit der Mannschaft.
Genau,
oder?
Genau.
Damit
genau.
Er muss halt auch leben als Trainer. Was ich frisch empfinde an ihm ist, dass er hersteht und sagt, noch fast mit einem kleinen Kalauer sagt, er hat gegenüber der Clubleitung relativ schlechte Argumente gehabt mit dieser Serie von Niederlagen. Müssen wir akzeptieren. Also finde ich den auch schon grossartig. vielleicht ist es so eine gewisse Resignation, oder? Dass man weiss, okay, es ist mein Schicksal, irgendwie, nachdem dass ich gerettet habe, werde ich entlassen.
Ja, und bei Winterthur ist ja alle immer noch sexy, wenn du ein paar Mal verlierst. Lernt ja auch ein bisschen von dem Image, ja, oder? Genau. Aber zu viel sollte es auch nicht sein. Jetzt ist ja interessant, sie holen jetzt wieder den Rahmen zurück, oder?
Genau.
Ja. Und das ist ja dann der alte Winterthur-Fluch, oder? Jeder Trainer, der in Winterthur eigentlich einen Erfolg hat, Alex Frey ist auch gesehen, die sind dann weggegangen, oder? Haben dann das Gefühl gehabt, an einem anderen Ort reüssieren sie, und dann ist es nie gegangen, oder? Und
also von dem her muss man sagen, Uli Forte ist gut, hast gleich noch, bist gleich noch geblieben, oder? Aber auch da ist ja das keine Garantie.
Ist keine Garantie. Nein, ich muss jetzt sagen, es tut mir jetzt, also ich habe ihn kennengelernt und ein paar Mal getroffen. Ich finde den Uli Forte echt ein super Typ, oder?
Ein super Typ.
Ja, und höchstwahrscheinlich haben sich die auch gerungen in Winterthur. Aber es gibt dann einfach einen Punkt, wo eben die berühmte Kabine, wo es nicht mehr erreicht. Aber jetzt muss man natürlich sehen, es ist ja nicht nur Kabine, die du nicht erreichst.
Ja,
und vielleicht erreichst du sie auch. Aber es gibt natürlich auch eine gegnerische Mannschaft. Und jede Mannschaft will natürlich gewinnen. Oder vielleicht sind die Mannschaften auch besser geworden. Oder die Konstellation ist anders.
Ich immer, weil der Club irgendwie den Trainer entlässt. Aber ich meine, das ist natürlich, der Druck ist natürlich dort schon immens. Und das ist ja der einzige Hebel, den du ansetzen kannst, irgendeinen Impuls kannst setzen. Zeigt, dass der Lenz ja jetzt im Moment doch in dieser Situation mit dem Bayer, in dem Moment, wo wir die Sendung aufnehmen, ist der noch in Amt und Würde. Aber die Niederlagenserie, da wird sicher diskutiert.
Natürlich wird diskutiert.
Und das ist ja schon noch hart. Du merkst ja als Trainer irgendwie, wahrscheinlich telefonieren sie jetzt schon mit dem einen oder anderen. Das ist ja Uli Forte wahrscheinlich nicht anders gegangen. Der Rahmen ist ja wahrscheinlich nicht erst jetzt gerade aufs Tablet
gekommen. Ja, der Rahmen hat ja, glaube ich, schon in Bern, schon oder?
Aber was haben wir jetzt für einen Uli Forte? Mir kommt nur noch eine Mannschaft in Sinn.
Amri Biota. Ist okay. Aber dort ist doch interessant gewesen. Amri Biota ist eigentlich heute ganz interessant gefunden. Mit dem Lombardi und dann der Trainer und der Sportchef.
Also gell, Uli Forte, wir sind immer noch im Fußball.
Ja, jetzt sind wir im Fußball. Ja, klar. Aber ist ja, das System ist ja das Gleiche, oder? Dann ist auch nicht mehr gut. Nein, dann ist ja auch nicht mehr gut gelaufen. Und dann hat man ja den Verrat, wo man gesagt hat, der Lombardi hat mit einem anderen Trainer geredet in Zürich, oder? Und dann ist er irgendwie rausgekommen. Und die anderen haben sich dann irgendwie verraten gefühlt. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass der Sportchef ja dabei war. Also der, der eigentlich dem Lombardi vorab vorgeworfen hat. Und da wird ja Psychologie eigentlich vom Trainer klar, oder? Du bist eigentlich, wie du vorhin gesagt hast, ein armer Sieg.
Du bist der Schwächste.
Wie dein Sportchef, der seine Haut auch noch retten, ja, oder? Und höchstwahrscheinlich sagt er zu dir, du, kein Problem, wir stehen hinter dir, aber verhandeln schon wieder mit...
Und vor allem gegen aussen, was sagst du gegenüber den Medien? Genau. Ich meine, gerade im Fußball ist ja der Blick immer allen voraus, oder? Die wissen natürlich schon fast vor dir als Trainer, dass es jetzt dann
nicht mehr lange Job ist. Es ist einfach so ein brutaler Job, oder? Wenn du jetzt schaust, Eishockey, oder? Das letzte Jahr, ZSC, alles gewonnen, erfolgreichster Club von Europa und jetzt plötzlich ein Jahr später läuft es nicht mehr, oder? Und das ist natürlich auch als Clubleitung noch relativ schwierig, oder? Ist das jetzt nur 2-3 Spiele oder ist das irgendwie schon eine Tendenz, die weitergeht? Und irgendwann bist du alle gezwungen, einfach zu reagieren.
Also jetzt muss der Uli Forte an den Ort her, wo das Elend dermassen gross ist, wo man wirklich muss retten. Und dann kommt mir einfach nur der FC Schaffhausen in Sinn.
Ja, FC Schaffhausen. Ich glaube, jetzt haben sie einen. Nicht Schaffhausen, auch ich das führende Blatt auf dem Platz geschrieben. Nein, aber es hat, letzte Woche hat mir einer gesagt, Peter Lesch, ein alter Freund von mir, Werber, und er ist der erfolgreichste Trainer ist, glaube ich, 50 Jahre lang jetzt ein Trainer von Frisch aufs Seefeld.
Ja, gegen die habe ich mal gespielt mit dem Team von Radio 1.
Frisch aufs Seefeld, das ist der Werbeklub in Zürich. Ja, muntere Truppen, oder? Also hat alle hoch und tief überstanden. Und der hat mir gesagt, das grosse Problem ist einfach, es hat mehr Trainer wie der Chips.
Mhm.
Und das macht natürlich die Situation auch noch schwierig, weil du bist dann irgendwie arbeitslos und du musst irgendwie dann auch wieder schauen, dass irgendwie das ganze Gefühl reinkommt.
Also Uli Forte, wenn du das hörst, wir wünschen dir alles Gute und denke, FC Schaffhausen, dort gibt es wirklich... Ja gut, vielleicht gibt es dort gar nicht mehr zu retten, aber... Nein,
die sind jetzt erst Liga und...
Die hat auch mal einen anständigen Trainer verdient. Oder?
Genau, genau.
Shortlist mit dem Marc Jäcki und dem Matthias Ackeret. Zum Nachhören und Abonnieren als Podcast auf radio1.ch. Well, since you put me down, I've been up doing in my head. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.